Und ich freue mich, dass ich auch schon wieder hier sein darf. Ich glaube, es ist gerade eben mal ein Jahr gewesen, dass ich Ihnen das Wort Gottes sagen durfte. Ich freue mich, dass wir die Verbindung haben und dass wir auch einander unterstützen können. Und habe ich auch gerne zugesagt, als ich gefragt wurde, heute die Predigt zu halten. Ich habe dann die Wahl getroffen. Wir haben hier keine bleibende Stadt, aber die zukünftige suchen wir. Und das ist mir heute Morgen gerade wieder, als ich hier mit dem Auto hergefahren bin, habe ich noch mein Navi wieder neu programmiert, auf Heimatort eingeben. Heimatort eingeben. Und das ist eigentlich, das Navigationsgerät ist ein schönes Bild für unser geistliches Leben. Aber das war heute Morgen für mich ein schönes Bild, dass ich, das war schon eingeprogrammiert vom letzten Mal, das ist fix drin. Der Heimatort ist vorgegeben. Den brauche ich nicht jedes Mal neu eingeben, aber ich muss dann anwählen. Und so wünsche ich mir auch, dass unser geistliches Leben immer wieder neu angewählt wird oder wir bewusst anwählen den Heimatort. Und deswegen auch das Thema unterwegs zur bleibenden Stadt. Hier können wir nicht bleiben, letztendlich, weiß jeder von sich. Man kann auf verschiedene Weise dieses Wort angehen. Wir lesen ja nachher einen größeren Abschnitt miteinander. Es wird möglicherweise, haben Sie es auch schon auf Todesanzeigen oder bei Nachrufen gelesen oder gehört, dass jemand sagt, ja, es ist jetzt abgerufen, wir haben hier keine bleibende Stadt. Also auch ein bisschen bedauerlich, dass der jetzt nicht mehr hier ist, dass er hier keine bleibende Stadt hat. Oder dass man sagt, ja, wenn Leute irgendwo keine wirtschaftliche Zukunft mehr haben, dass sie woanders hin müssen, auch bedauerlich, keine bleibende Stadt. Noch viel stärker ist es mit den Flüchtlingen, die gerne bleiben würden, wo sie sind, wo sie herkommen. Man schätzt es manchmal so falsch ein, aber die auch sagen müssen, wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir suchen die zukünftige und manche denken, in Europa sei das Heil zu finden. Sie denken zwar mehr an das Wohl, aber im Prinzip ist es natürlich schon so. Ja, man kann auch, ich fantasiere jetzt nicht noch ein bisschen, wenn man einen schönen Urlaubstag hat an der See oder im Gebirge, dann kann man auch am Gipfelkreuz stehen und sagen, schade, dass wir wieder runter müssen. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Es geht wieder nach, ja, wohin? Nach Hause eigentlich. Ist eigentlich auch gut. Aber manchmal gefällt es einem hier so, so wie Manfred Siebald es ja in seinem Lied singt, wir haben es uns gut hier eingerichtet. Der Tisch, das Bett, die Stühle stehen, der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet, wir sitzen, alles zu besehen. Dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht und beten laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Es hat sowas in sich. Ja, es gibt auch Leute, die, jetzt würde ich mal sagen, liberal eingestellt sind von der Theologie her, die sagen, man muss immer auf der Suche sein. Man darf sich nie mit dem abgeben, was man gerade hat. Und so ist es auch. Es geht dann bis dahin, dass sie einem die Heilsgewissheit absprechen, weil sie sagen, das sei letztendlich nicht authentisch, das sei nicht ehrlich. Man könnte nie sagen, dass man das hätte, wonach man sucht. Sie werfen einem vor, wenn man Heilsgewissheit hat, wird man arrogant. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Ein bisschen kurios, aber das gibt es so. Ganz anders ist es, wenn wir nach Abraham uns umschauen oder zurückschauen, wenn Sie Kapitel 11 im Hebräerbrief lesen, da sind zwei Verse interessant von Abraham 9 und 10. Da heißt es, durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Land wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Ein wunderbares Wort in diesem Zusammenhang. Als Fremdling unterwegs und dann unterwegs wartend. Kann man das auch schöner ausdrücken. zur bleibenden Stadt unterwegs. Also ein Wort für uns hier, die wir alle zusammen nicht Sesshafte sind diesbezüglich. Wehe uns, wenn wir sesshaft sind in dieser Welt und nicht den Blick auf diese darin ausrichten. Jetzt, wenn wir mal miteinander diesen Abschnitt lesen, ich habe bewusst diese drei Verse aus Kapitel 12 noch dazu genommen, Hebräer 12, 1 bis 3 und dann 13, Vers 6, 7 bis 16. Ich lese das. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Und jetzt Kapitel 13, 7, fortsetzend von der Wolke der Zeugen. Gedenkt an eure Lehrer oder Führer, ich lese nach Luther, das haben Sie schon gemerkt, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Jesus Christus gestern und heute und dasselbe auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Nicht durch Speisegebote, von denen keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Wir haben einen Altar, von dem zu essen kein Recht haben, die der Stiftshütte dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den hohen Priester als Sündopfer in das Heilige getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk Heilige durch sein eigenes Blut gelitten, draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So lasst uns nun durch ihn, Gott, alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Man könnte jetzt noch weiterlesen, aber soweit soll es für uns jetzt mal reichen. Also ich habe extra die drei Verse aus Kapitel 12 noch dazu genommen, weil da uns der Apostel deutlich macht, wir sind als Christen nicht allein. Es gibt da noch andere, die vorausgegangen sind. Und wir sind auch nicht allein unterwegs. Es gibt noch andere, die mit uns unterwegs sind. Und wir sind auch nicht nur unterwegs hin und her, sondern wir sind unterwegs zum Ziel mit Jesus. Das ist die Voraussetzung für das, was dann in Vers Kapitel 13 kommt. Und da lesen wir in Vers 7, dass wir unterwegs sind zum Ziel als Belehrbare, hoffentlich. Wir sollen der Lehrer, Führer gedenken. Wir sind unterwegs mit Christus, Vers 8, das, wo es heißt, Jesus Christus gestern und heute, der ist heute da. Anwesend, gegenwärtig, immer anwesend, immer gegenwärtig. Mit festem Herzen, das ist auch wichtig für eine Reise zum Ziel, mit festem Herzen, innerlich fest aus Gnaden, Vers 9 ebenfalls. Und wir sind daheim bei Gott. Das ist der geheimnisvolle Vers 10. Wir haben einen Opferaltar, von dem diejenigen nicht essen dürfen, die der Stiftshütte dienen, aber wir dürfen essen. Also, da kommen noch drauf gleich. Die zukünftige Stadt, das ist sozusagen nochmal betont, und unser dauerhaftes Bleiberecht. Dort haben wir dauerhaftes Bleiberecht. Und das wollen wir auch dann in Anspruch nehmen. Drei Gedanken zu dem Thema unterwegs zur bleibenden Stadt. Erstens, Vorsicht, Seitenwind beachten. Zweitens, immer das Ziel im Blick behalten. Und drittens, auch unterwegs gilt es, Gott zu loben. Vorsicht, Seitenwind zu beachten. Das kennen wir alle, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind. Seitenwind ist sehr, sehr unangenehm. Auf Brücken wird er Gott sei Dank jetzt mit diesen großen Säcken angezeigt, dass man weiß, woher der Wind weht. Man sieht es sogar. Man spürt es noch nicht. Und so ist es hier auch eine Warnung vor. Man es spürt, sollte man es wissen, dass es da ist. Heimtückisch finde ich das. Ich bin schon manchmal hinter LKWs vorgekommen und dann plötzlich einen Meter neben mir gestanden oder gefahren. Das ist so gefährlich. Viel, viel gefährlicher als Gegenwind. Gegenwind ist kein Problem. Gegenwind bremst einen bestenfalls und raubt einem die Kräfte. Das schon. Aber der Seitenwind bringt einen in Gefahr. Und der Seitenwind, das habe ich festgestellt, ist besonders heimtückisch, wenn man müde geworden ist. Wenn man unachtsam wird aufgrund von Belastungen, Sorgen oder Gedanken, die man sich macht. Müde am Steuer, das ist schon eine gefährliche Sache. Da brauche ich auch gar nicht weiter das auszumalen. Aber Glaubensmüdigkeit hat dieselbe Wirkung, dass man den Seitenwind nicht mehr sieht und beachtet. Glaubensmüde waren die Hebräerchristen damals. Das ist das ganze Thema dieses Buches, dieses Briefes. Sie waren als Judenchristen in der Gefahr, rückfällig zu werden, sozusagen wieder ins alte Fahrwasser des jüdischen Glaubens zu kommen und den jüdischen Kult zu beachten, die Dinge, die damals wichtig waren, um ein rechter Jude zu sein, wieder neu aufzugreifen. Sie waren dabei, Kapitel 10, 25 heißt es, die Versammlungen zu verlassen, wie etliche zu tun pflegen. Die Versammlungen verlassen, das ist so der erste Schritt. Da kommen noch andere Schritte, aber wenn man da nicht mehr dabei ist, bei denen, die auf Jesus hören. Das war damals eine große Gefahr. Ich kann mir es auch durchaus erklären, wenn die Anfechtung da ist und die Juden, als Religion eine stärkere Beachtung fanden, auch im Römischen Reich, während die Christen so zwischen allen Stühlen so sitzen mussten. Aber dann fingen sie an und haben gesagt, wir haben doch was, wir können doch was tun, wir können doch wieder die Speisegebote einhalten, das schadet ja noch gar nichts. Wir haben dann was wir tun können. Der Mensch will immer irgendetwas tun. Der religiöse Mensch kann nicht nur sitzen und glauben und danken. Der muss irgendwas tun. Und wenn es Opfer bringen ist, Speiseopfer, ja, und das schreibt er ja hier in Vers 9, das bringt keinen Nutzen. Da habt ihr keinen Nutzen davon. Das Problem bei dieser Rückfälligkeit damals war nicht so sehr, dass sie mehr Mühe hatten wieder. Die haben sie ja gerne auf sich genommen. Auch heute, wenn ich denke, wenn Menschen wieder, wenn Menschen aus dem Christentum den jüdischen Religion annehmen, was das für eine Last sein kann, die koschere Mahlzeit allein, das ist nicht so leicht. Da gehen wir mal ins koschere Restaurant, daheim geht's auch weiter. Reinigung und alles. Das ist eine Last. Das ist aber gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass im selben Maße, wie die Last kommt, Jesus aus dem Blickfeld geraten wird. Und er praktisch zunächst einmal mit einer Art Mischfinanzierung noch weiter dabei ist. Das ist das Problem, dass er nicht den ausschließlichen Inhalt ausmacht. Das ist das Thema des Briefes, des Hebräerbriefes, den ich über alles liebe. Kapitel 7, wo Jesus dargestellt wird als der vollkommene hohe Priester, der uns vertritt. Das ist das schönste, finde ich, Kapitel. Jesus in Kapitel 10, das Opfer. Gleichzeitig, er ist hohe Priester und Opfer. Das kann nur Jesus. Und dann fallen die zurück und sagen, ah, diese Exklusivität, das wollen wir mal ein bisschen zurücknehmen. Wir können doch auch noch, und dieses auch noch bringt sie zum Totalverlust. Dieses auch noch ist immer der Einstieg in den Totalverlust. Wer nämlich nicht alles in Jesus hat oder mit ihm zufrieden ist, der hat offensichtlich noch andere Optionen. Wer Jesus hat, umgekehrt, hat alles, was das Alte Testament zu bieten hat. Und das ist das Schöne, was im Alten Testament vorgeschattet ist, was uns dort noch gar nicht so richtig aufgeht, aber wir vom Neuen her schon verstehen können, das ist im Neuen Testament vollkommen. Es gibt einen Satz von Augustinus soll das sein. Das Neue Testament ist im Alten verborgen und das Alte Testament wird im Neuen offenbar. Und deswegen ist es ein grandioser Unsinn zu sagen, wir verzichten aufs Alte Testament, das Neue genügt. Die aktuellste Debatte im Reich Gottes momentan. So ein Schwachsinn. Man zieht sozusagen das Fundament unterm Haus weg und denkt, man kann auch ohne. Also, das wird hier deutlich im Hebräerbrief, diese Verquickung, Altes und Neues Testament. Und wenn jemand jetzt nicht diesen Text auf Anhieb verstanden hat, dann soll er nicht traurig sein. Der erschließt sich von dieser Grundlage her, dass Jesus schon im Alten Testament verborgen ist. Und dass man ihn finden kann, aber dass man ihn findet in dem, was er getan hat und was im Neuen Testament beschrieben wird. Also, der Seitenwind der Gesetzlichkeit, ich komme da nochmal zurück, der bläst die Leute aus der Spur. Die Gesetzlichkeit, die sagt, wir haben auch noch einen Beitrag. Und was Jesus betrifft, ist schon gut, aber wir müssen auch, und damit ist alles aufgehoben. Da wirst du aus der Spur geblasen und bist mindestens genauso gefährdet wie die, die spekulieren. Geistliche Spekulationen betreiben, das gibt's ja zu allen Zeiten. Die meinen, es gibt auch noch anderswo Optionen der Religiosität. Wenn man jetzt hier Lehren aus dem Buddhismus, aus dem Hinduismus nimmt, wir müssen doch das Gute in allem suchen. Und auch hier geht's sozusagen an Jesus vorbei. Ja, wir kennen das vielleicht, dass jemand am Anfang Feuer und Flamme ist mit Jesus und dann im fortgeschrittenen Stadium sieht er noch andere Wege dazu. Das ist die Gefahr, die hier angesprochen wird. Mehr zu sehen anderswo als bei Jesus, mehr als die Bibel, mehr als ausschließlich die Gnade. Das sucht man dann anderswo. Und wer zurückfällt, sagt der Bote hier, der Schreiber, der fällt aus der Gnade. Und die Folge ist, er wird maßlos überfordert. Das kann man sich bald ausrechnen, weil wieder die ganze Last des Tunmüssens da ist. Weil alles wieder an mir, dem Glaubenden, hängt, wenn ich sozusagen aus der Gnade falle. Dann kann ich verbissen werden oder verzagt, das spielt gar keine Rolle, das Gleiche. Oder ich werde arrogant und überheblich. Auf jeden Fall werde ich wieder voll auf mich selbst bezogen sein. Vom Seitenwind aus der Spur geblasen. Wenn der Apostel dann in Hebräer 13, Vers 8, dieses bekannteste aller Hebräerworte wohl ist, Jesus Christus gestern und heute, wie heißt das weiter? Und dasselbe auch in Ewigkeit. Also für immer ist er dasselbe. Wenn er wieder in den Mittelpunkt gerät bei uns oder wenn es mir gelingt, ihn denn wieder so in den Mittelpunkt zu stellen, falls er aus der Mitte gerutscht sein sollte und dass die Gesetzlichkeit, wir müssen irgendetwas leisten, um Gott zufriedenzustellen, sich da Platz gegriffen hat. Wenn wir da wieder neu vergewissert werden und von der Verunsicherung wegkommen, dann hat sich's gelohnt heute Morgen. Die Stabilisierung gegen den Seitenwind wird hier nochmal angesprochen in dem merkwürdigen, auch ebenso merkwürdigen Vers von dem Opferaltar. Wir haben einen Opferaltar, von dem diejenigen nicht essen dürfen, die der Stiftshütte dienen. Also es sind die Leute, die wollen wieder zurück und sozusagen im Alten Testament die kultischen Regelungen einzuhalten, die Vorschriften einzuhalten. Und er sagt jetzt, Leute, wenn ihr da zurück wollt, dann könnt ihr nicht gleichzeitig den Erlösungsweg gehen. Dann könnt ihr nicht Abendmahl halten mit mir, mit uns. Das ist der Tisch im Alten Bund ist nicht vergleichbar oder nicht gleichzeitig zu haben mit dem Neuen Bund. Wer kann nicht sich auf die Erlösung einlassen und selbst sich Erlösung erkaufen? Hebräer 9, 27, dieser bekannte Satz, und 28 lese ich kurz noch, wo es heißt, und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Also das ist klar, wir brauchen diese Opfer nicht und sie schaden. Deswegen Vorsicht, die Tieropfer sind abgelöst, das ist erledigt, das Opfer von Christus genügt. Und da malt, da nimmt er jetzt Bezug darauf, auf die Situation im Alten Testament, wo die aus dem Lager heraus mussten, die zur Stiftshütte wollten. Es war eine Phase, als die Stiftshütte außerhalb vom Lager aufgebaut war, nach dem goldenen Kalb. Da war sie nicht in der Mitte. Da musste man zu Gott rausgehen, wenn man ihn finden wollte. Und so ist es heute, sagt der Briefschreiber, wenn du nicht zu Christus hinausgehst, der auch außerhalb ist, außerhalb der jüdischen Religion ist, dann bist du für Christus verloren. Golgatha war auch draußen vor der Stadt. Und so ist es mit allen, die Jesus verbindlich gehören wollen. Sie werden automatisch irgendwo raus müssen, außerhalb hinausgehen. Wer sich zu Christus hält, gehört irgendwie nicht mehr dazu. Wir haben über viele Jahre, ich mache Freizeiten, Bergfreizeiten mit Vorliebe, viele hundert Gipfel bestiegen, auch immer wieder dieselben natürlich. Und immer am Gipfelkreuz, wenn die Gruppe, egal wie groß die war, haben wir dann das Lied gesungen, nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Und das hat auch nie Anstoß gegeben, wenn andere Leute da waren. Die klassischen Bergwanderer haben den Hut gezogen und waren still. Da war eine Gruppe da, die hat dann auch irgendwas gemacht, aber man hat es akzeptiert. Beim letzten Mal, vor 2-3 Jahren, ist es mir passiert, dass jemand sich beschwert hat. Mir ist das zu viel Golgatha, singen Sie doch was Fröhliches. Da habe ich gesagt, das ist fröhlich. Sie haben es nur noch nicht begriffen. Jetzt habe ich heute Geburtstag, da singen wir gleich noch ein Geburtstagslied, aber das ist das Entscheidende. Ich wollte eigentlich nur sagen, mit Golgatha kann sich schnell isolieren, auch wenn noch so viele Kreuze hängen, noch hängen, kann man auch wieder dazu sagen. Die Schmach Christi tragen heißt, dass du auf seine Seite trittst und das abkriegst, was eigentlich auf ihn gemünzt ist. Und das können viele bezeugen, die in unseren Tagen aus dem Islam zum Christentum konvertieren, wie sie plötzlich außen vor sind, aus dem Lager draußen sind und keine bleibende Stadt haben. Wörtlich, das ist der Zusammenhang hier. Wir denken immer, das ist nur so ein bisschen wischiwaschi, wie ich am Anfang erzählt habe. Das ist das Problem, dass die plötzlich außerhalb sind und nur noch Jesus haben. Oder Menschen, wie ich jemanden kenne, die aus dem Katholizismus zum Glauben gefunden haben, die sind aus der Familie ausgeschieden worden. Ja, das sind die Dinge, die da plötzlich auftauchen. Der Seitenwind, den kann man nicht abstellen. Das ist so, aber man kann sich darauf einstellen. Und dann ist schon viel gewonnen. Halten wir das Lenkrad fest und schauen nach vorne. Und wenn wir versetzt werden, dann gucken wir wieder, dass wir schnell wieder auf die Spur kommen. Vorsicht, Seitenwind beachten. Der zweite Gedanke ist nicht so lange. Immer das Ziel im Blick behalten, Vers 14. Das ist ja jetzt dieser Kernvers, den alle wahrscheinlich schon mal gehört oder auswendig können. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Ich sagte gerade im Gegenteil, man kann sogar ausgeschlossen werden hier. Nicht nur nicht dauerhaft bleiben, sondern ausgeschlossen werden. Das ist ja das Problem. Wir hatten gestern das Thema mit der Political Correctness. Wir haben das Problem mit der Demokratie. Ich bin gewiss kein Demokratiefeind, aber Demokratie kann für Christen plötzlich, macht Christen plötzlich zum Außenseiter. Per Mehrheitsbeschluss. Wenn die Mehrheit recht hat, dann haben die Minderheit natürlich nicht recht. Und so kann das plötzlich ganz anders werden. Wir leben in unserer Zeit noch von den Restbeständen der christlichen Kultur. Das ist wahr. Aber was ist, wenn die Mehrheit sich woanders orientiert? Nicht mehr an dem bleibenden Wert der Bibel. Wenn das nicht mehr gilt, und jetzt können wir die ethischen Problemfelder aufgreifen, wenn Familie nur noch darin besteht, dass die Frau die Kinder schnell wieder loskriegt oder dass lebenswert nur noch das ist, was wirtschaftlich etwas bringt. Die Lebenswertdiskussion kommt noch ganz gewaltig auf uns zu. Ich prophezei es Ihnen, das ist jetzt nur ein bisschen wieder zurückgenommen worden letztes Jahr. Aber die Frage, wie viel können wir uns leisten am Ende des Lebens? Rein finanziell. Und jeder denkt dann, ich bin nur noch eine Last. Nicht nur physisch, sondern auch finanziell. Was das kommt, lebenswert ist nur, was wirtschaftlich sinnvoll ist. Oder Sexualität nach Belieben, das muss man jetzt nicht ausweiten. Auch der Sonntag, wenn der praktisch hinfällig wird, das kann auch durchaus noch kommen. Nein, wir müssen in der Zeit, in der wir leben, jetzt nicht stehlen, wir müssen nicht lügen. Da geht's schon los. Vielleicht ist mancher gefordert im Betrieb. Aber er kann immerhin noch Nein sagen, mit der Folge, wie es mir gestern einer beschrieben hat, dass er dann die Stelle halt verliert. Er kann schon noch Nein sagen. Er muss nicht Ehe brechen. Man muss es nicht staatlich beauftragt. Aber die Mehrheit wirkt einen sanften Druck auf einen aus. Sie glauben es mir sicher, wenn ich sage, je mehr man sich in einem Umfeld aufhält, das anders denkt, je mehr wird man davon geprägt. Das ist, ohne dass man das will. Die Gesetze sind noch nicht da, aber wenn dann alle so handeln, wie wir es nicht gut finden, dann müssen auch die Gesetze entsprechend geändert werden. Was tun in diesem Klima? Wir können nicht immer opponieren. Wir können nicht immer Leserbriefe schreiben, solange es geht schon. Abgeordnete anrufen kann man auch. Gefahr, sich anzupassen, zu ermüden, ist enorm groß. Und deshalb ist es wieder gut zu gucken, wo ist das Ziel, damit wir wissen, wir sind ja nur vorübergehend hier, was wir hier tun, ist vorübergehend. Während Stadt, das Stichwort Stadt möchte ich auch noch ansprechen, war früher ja ein Inbegriff von Sicherheit. Im Mittelalter sind die Leute von den Dörfern in die Stadt geflohen, wenn die Feinde kamen. Heute sind die Städte Brutherde der Kriminalität, da flieht man lieber aufs Land. Da kann man die Haustür noch offen lassen abends. So hat sich das verändert. Und während in früheren Kriegszeiten die Stadt Sicherheit bot, da waren die Tore, Feinde wurden abgewehrt, sind heute die Städte die Stellen, wo Bombardements erfolgen, nicht auf dem Dorf so sehr. Also da hat sich vieles verändert, was der Stadtbegriff bedeutet. Aber früher wie heute ist der Begriff Stadt für Reichtum, für Wohlstand und für Kultur und für Hochmut und für Gottlosigkeit ein Begriff. Früher wie heute. Deswegen können wir sagen, dass das auch automatisch immer auch eine Gefahr ist, dieses hier mit unserer Stadt. Die erste Stadt, die so richtig den Hochmut praktiziert hat, war ja Babel. Kapitel 11 in 1. Mose. Wir wollen uns einen Namen machen. Wir wollen zusammenhalten. Es ging ja nur eigentlich um den Zusammenhalt der Leute damals. Und dann hat man den Turm gebaut bis an die Himmelspitzen, bis an den Himmel. Ja, und heute auch. Heute baut man auch mit Vorliebe Türme bis in den Himmel. Auch wenn sie seit 2001, ein bisschen Respekt hat vor den Türmen. Aber der Hochmut wird symbolisiert durch so etwas. Der Hebräerbrief Apostel mahnt uns, unterwegs zu bleiben, sich nicht in dem fest verhaften, den Blick nach vorne zu richten, nach oben, in dem Fall auf ihn, auf Christus zu warten. Und das ist das Schöne, man kann warten wie Abraham und gleichzeitig unterwegs sein. Er wartete auf die Stadt Gottes. Durch den Glauben wartete er. Das ist von uns erwartet. Gott hält noch was ganz anderes bereit. Das ist auch das, was den Glauben antreibt. Wir haben schon in Christus alles, was die Erlösung betrifft, aber wir dürfen uns zu dem Ziel aufmachen, dass wir bei ihm sein werden. Diese Stadt ist keine irdische, auf die wir warten und auf die wir hinzielen. Das ist eine himmlische Stadt. Und hier kommt dann das himmlische Jerusalem. Ich lese mal noch Hebräer 12, 22. Da heißt es, ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung. Das ist hier ein anderer Ausdruck dafür, was dann später auch im Offenbarung 21, die lese ich jetzt nicht vor, da könnten Sie sich heute noch kurz die Zeit nehmen, Offenbarung 21, kommt die Stadt, die bleibende Stadt, die himmlische Jerusalem, ausgeschrieben, vom Himmel herabgekommen, von Gott selbst bewohnt, wo Gott selbst und das Lamm sozusagen der Tempel ist, da braucht man sonst keinen Tempel. Wo die Herrlichkeit Gottes leuchtet, das Lamm die Leuchte ist. Alles Hebräer 21, 22. Und wo jeder, der an ihn glaubt, ich verspreche Ihnen, Sie finden es in Offenbarung 22, jeder, der ihnen glaubt, seinen Anteil bekommt. Da hast du dann wirklich Heimatrecht und Bleiberecht für immer. Dahin unterwegs zu sein, dieses Ziel ins Blickfeld zu bekommen, fällt einem vielleicht leichter, wenn man schwer und übel dran ist, weniger leicht, wenn es einem zu gut geht hier, dann hat man nach Siebald lieber noch ein paar Jahre vor sich. Aber unabhängig davon, das Ziel bleibt im Auge. Das alles ist zukünftig und es ist doch real. Ich finde, dieses Wort, das wir lesen immer wieder, das ist ja verbindlich, das ist ja zuverlässig. Es ist wie ein Testament, das mir gemacht wird. Das heißt ja nicht umsonst, das Neue Testament. Dass mir hier etwas verheißen ist, das ich schon habe, aber das mir noch ausgehändigt wird. Mit dieser bleibenden Stadt auf jeden Fall. Das gilt's in Anspruch zu nehmen. Und das lohnt sich auch nicht zu vergessen. Das Ziel, Gottes bleibende Stadt, ist es wert, immer wieder neu betrachtet zu werden. Da wollen wir hin. Und das ist auch jeden Verzicht wert. Das ist auch den Verzicht wert, Dinge lassen zu müssen, Beziehungen zu kappen, wenn wir Jesus nachfolgen. Das kann durchaus damit in Verbindung gebracht werden. Aber es lohnt sich, das bestätigen alle die, die es schon hinter sich haben. Diese klare Bezugnahme und Beziehungsaufnahme zu Jesus. Noch zum Schluss kurz, unterwegs gilt es, Gott zu loben. Ich denke, dass das immer noch wichtig ist. Wir sind nicht nur mit dem Blick nach vorne und nach Abwehr aufgestellt, sondern wir wollen auch das hören, dass unterwegs was zu tun gibt. Gott zu loben. Übrigens, der Stil des Hebräerbriefs ist immer der Wechsel zwischen Indikativ und Imperativ. Das ist kurios. Da kommen Passagen lang, was alles ist und wie es alles sein ist und wird und so. Und dann kommt darum. Und da kommt das, was wir sollen. Und letztlich hoffentlich auch wollen. Wir haben hier nicht die bleibende Stadt, aber wir wollen auf dem Weg dahin Gott loben. Wir sollen. Da heißt es hier so, lasst uns nun durch Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen. Die Frucht der Lippen und Vers 16 dann die Frucht der Taten. Jesu Namen bekennen, die Frucht der Lippen. Das ist etwas, was man nicht anderen überlassen darf, wenn man selber reden kann. Es gibt genug Leute, die sagen, ich kann nicht reden, das ist alles relativ. Es ist auch ein einfaches Zeugnis schon, das ist viel wert. Und lange Reden sind nicht immer die überzeugenderen. Bezeugung, bezeugen und dann die Frucht der Taten. Ich habe in meiner alten Luther-Übersetzung immer gehabt, wo es hieß, das heißt hier auch mitzuteilen, gell? Da habe ich immer nur an das Bekenntnis gedacht. Aber es ist auch die andere Bedeutung, nämlich mit anderen zu teilen. Diese Aussage, denn solche Opfer gefallen Gott. Ich glaube, dass hier das gemeint ist, dass wir auch das teilen sollen, was wir haben, was wir können. Und da gibt es manches Betätigungsfeld, also sprich, eines ist die Mission und das andere ist die Diakonie. Ganz ohne Institution, wir können viel bewirken, auch in unserem Umfeld. Mitzuteilen und miteinander zu teilen. Und es gefällt Gott, wenn wir uns benehmen, wie Jesus es getan hat, nämlich der hat genau das gemacht. Er hat die Botschaft vom Himmel her mitgeteilt und er hat sein Leben mit den Jüngern geteilt. Was bleibt? Wir leben in einer vergänglichen Welt. vergehenden Welt. Wir zielen hin auf das Beständige, die beständige Stadt Jerusalem, die von Gott ist. Wer bleibt, können wir sagen, der, der in Jesus Christus ist, der an Jesus Christus glaubt. Amen.